dann auch nochmal von mir herzlich willkommen zu den Chemnitzer Linux-Tagen. Ich darf ja hier sozusagen die Eröffnung machen. Ich freue mich, dass so viele Leute gekommen sind, trotz der frühen Stunde und dem Thema, was ja ehrlicherweise gar nicht so viel mit Linux zu tun hat. Aber ich freue mich trotzdem, dass ihr hier seid. Genau, mein Name ist Niklas Rother, das wurde ja gerade schon gesagt. Ich bin aktuell Softwareentwickler in einer Versicherung, aber in einem früheren Leben habe ich mal in technischer Informatik promoviert und mich in dem Zuge eben ganz viel mit FPGAs beschäftigt. Und dabei habe ich immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, das ist so eine Technologie, da haben viele Leute schon mal irgendwie sowas von gehört. Der Begriff schwirrte irgendwie schon mal irgendwo hat man das schon mal gelesen, aber viele Leute wissen nicht so richtig, was steckt eigentlich dahinter, was ist das? Also das ist irgendwas, wenn man so ein bisschen mit Elektronikbastelei in der Maker-Szene unterwegs ist, ja, dann macht immer jeder was mit Mikrocontrollern und angeblich gibt es auch so FPGAs, aber keiner weiß so richtig, was das ist. Die Leute, die so Retro-Emulation machen, da ist das auch gerade ein ganz heißes Thema. Und auch selbst bis zu Rechenzentren gibt es FPGA-Karten. Und ich habe das Gefühl, viele Leute wissen nicht, was es ist. Und deswegen wollte ich gerne so ein bisschen erzählen, was ist das eigentlich? So ein bisschen zur Erwartungshaltung. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin Akademiker. Also es wird ein bisschen ein theoretischer Vortrag. Ich werde ein bisschen erzählen, was ist das, wie programmiert man das. Es ist aber kein Hands-on. Also ich werde jetzt nicht erzählen, so wie kann ich damit anfangen, was brauche ich an Software, was brauche ich an Hardware, wie bringe ich meine LED zum Blinken, sondern ich will mehr erzählen, was ist der Hintergrund. Genau. An Vorkenntnissen braucht man hoffentlich nicht so viel. Ich habe versucht, es relativ einsteigerfreundlich zu halten. Es gibt einen Teil, der ein bisschen tiefer in Digitaltechnik reingeht. Dafür ist es ganz gut, wenn man so ein bisschen weiß, was ein UND-Gatter und ein ODER-Gatter ist und was vielleicht ein Multiplexer ist. Aber wenn das nicht so ganz geläufig ist, ist das, glaube ich, auch nicht schlimm. Dann ist nur der eine Teil ein bisschen schwieriger zu verstehen. Genau, ich habe gerade schon von Teilen gesprochen. Es gibt vier Teile. Der erste Teil heißt, was ist das eigentlich? Dann geht es darum, wie baut man sowas? Wie programmiert man es? Und am Ende erzähle ich noch ein bisschen was zu FPGAs und Linux. Sonst darf ich ja hier nicht auf die Chemnitzer Linux sagen. Genau, wurde gerade schon angesprochen. Ein FPGA ist ein Field Programmable Gate Array. Was genau das, wo diese Abkürzung herkommt, kann man, glaube ich, am besten am Ende des Vortrags nochmal erklären, dann passt das ein bisschen besser. Wenn man danach sucht, was ist denn eigentlich so ein FPGA, kommt man relativ schnell auf den Term, es ist programmierbare Hardware. Das trifft es zwar eigentlich sehr gut, ist aber irgendwie ein bisschen schwer verständlich. Man ist dann immer so, naja, ein Laptop ist doch auch Hardware und ich kann Software dafür schreiben, ist das keine programmierbare Hardware? Ja, eigentlich schon. In diesem Fall ist es aber anders gemeint. Oh, da gibt es offensichtlich Probleme mit dem Video. Schauen wir mal. Bei einem FPGA geht es nicht darum, Software zu schreiben, die auf Hardware läuft, sondern es geht darum, die Hardware selbst zu verändern. Ein FPGA ist also ein Chip, der seine Funktion intern so verändern kann, dass er die Funktion eines anderen Chips annimmt. Und dabei geht es nicht darum, dass er zu einem Simulator wird, der irgendwie simuliert, wie der andere Chip funktioniert, sondern er verändert seine interne Verschaltung so, dass er tatsächlich zu diesem anderen Chip wird. Das klingt jetzt erstmal sehr magisch, aber wie man das tatsächlich baut, werden wir uns auch noch anschauen. Ich finde, ein ganz guter Vergleich ist immer das Breadboard on a Chip. Also das, was wir hier in der Mitte sehen, ist so ein Elektronik-Steckbrett. Sicherlich jeder, der schon mal mit Elektronik gebastelt hat, schon mal gesehen. Dann steckt man da irgendwie sein Schieberegister rein und seinen Zähler und dann macht man noch ein paar Widerstände und LEDs und ganz viele unübersichtliche Kabel. Und wenn man alles korrekt verbunden hat, hat man sein Lauflicht zusammengesteckt. Und das ist eigentlich das, was auch in einem FPGA passiert. Nur nicht mit unübersichtlichen Kabeln, sondern natürlich auf elektronische Art und Weise. Aus diesem Vergleich kann man auch sehr gut rausziehen, was eigentlich die Vor- und Nachteile sind oder die Kerneigenschaften. Ein FPGA hat, wenn er einmal konfiguriert ist, eine feste Funktion. Man kann ihn jederzeit neu konfigurieren, das kann man auch beliebig oft machen, der geht dadurch nicht kaputt. Aber wenn er erstmal konfiguriert ist, hat er wie so ein Breadboard, was ich zusammengesteckt habe, eine feste Funktion. Das kann ich auch wieder auseinanderrupfen, aber das ist natürlich Aufwand. Aus dieser festen Funktion ergibt sich dann, also feste Funktion im Sinne von, es ist jetzt ein Lauflicht und das bleibt auch erstmal ein Lauflicht. Aus dieser festen Funktion ergibt sich dann auch ein sehr deterministisches Timing. Das wird dieses Lauflicht, was ich da zusammengesteckt habe, wird in jedem Takt die nächste LED zum Laufen bringen. Da kommt nicht plötzlich ein Interrupt, da kommt nicht irgendwie eine Energiesparmaßnahme oder irgendwie eine, weiß ich nicht, ein WLAN-Paket, was behandelt werden muss, was plötzlich etwas länger dauert, als ich eigentlich gedacht habe. Sowas in der Richtung passiert dann nicht. Es passiert einfach jeden Takt das, was im nächsten Takt passiert. Das Timing ist, wie man auf Englisch sagt, rock solid, läuft einfach. Es gibt keine Interrupts, es gibt gar nichts. Das Ding ist einfach zusammengesteckt und läuft. Es gibt eine inhärente Parallelität. Wenn ich jetzt nicht nur ein Lauflicht haben möchte, sondern zwei, dann kaufe ich mir einfach ein zweites Breadboard, stecke die Schaltung daneben nochmal zusammen und dann läuft es zweimal, völlig unabhängig voneinander. Genau das haben wir in einem FPGA auch. Ich kann mehrere Schaltungen parallel nebeneinander bauen, die mehr oder weniger völlig unabhängig voneinander laufen. Ich kann natürlich auch auf einem Mikrocontroller den so programmieren, dass der mehrere Sachen gleichzeitig macht, aber da ist man dann schon ganz schnell wieder bei dem deterministischen Timing. Dann stören die sich gegenseitig, dann braucht die eine Funktion mal etwas länger als gedacht, dann läuft plötzlich die andere nicht mehr so, wie es sein soll. Da kommt man ganz schnell in Probleme. Und das Dritte ist dann eben die mangelnde Flexibilität. Das ist im Prinzip das, was sich aus der festen Funktion ergibt. Das Ding tut das, was ich reinprogrammiert habe. Da kann ich aber nicht zur Laufzeit groß was dran ändern. Wenn ich jetzt plötzlich festgestellt habe, ich wollte eigentlich gar kein Lauflicht, sondern eine Ampelschaltung haben, dann muss ich wieder von vorne anfangen und neu bauen. Und auf meinem Mikrocontroller zum Beispiel kann ich relativ simpel sagen, wenn der Benutzer diesen Knopf drückt, dann kommt diese Funktion, die macht das Lauflicht. Wenn er den anderen Knopf drückt, dann schalten wir um und dann machen wir Ampelfunktionen. Das geht auf dem FPGA nicht. Da müsste ich beides nebeneinander bauen und dann entweder das eine oder das andere betreiben. So, wenn man sich diese Analogie und diese Funktionen so ein bisschen in den oder diese wesentlichen Eigenschaften in Erinnerung ruft, dann ergeben sich daraus eigentlich auch schon relativ direkt die Anwendungsfelder. Also wo verwendet man FPGAs? Ja, zum einen da, wo das Timing kritisch ist. Das sind vor allen Dingen so Sachen, wo es um Interfaces, um Protokolle geht, wo ich also direkt mit irgendwelchen anderen Hardware sprechen möchte. Zum Beispiel, wenn ich so eine LED-Matrix ansteuern möchte, dann muss das Timing stimmen. Wenn ich da plötzlich irgendwann mal ein bisschen Verzögerung habe, dann verschieben sich alle Pixel um eine Zeile oder so. Das sieht natürlich total blöd aus. Dann passiert sowas, was hier immer passiert, das Bild flackert, weil das HDMI-Signal nicht stabil ist. Da geht es dann um so LED-Matrizen. In Routern wird das auch ganz oft verwendet, um Ethernet zu sprechen. Also alles, wo das Timing einfach stimmen muss, sonst ist es einfach kaputt. Dann geht es um Dinge, wo es um schnelle, parallele Datenverarbeitung geht. Klassiker, Videoverarbeitung. Da haben wir die feste Funktion, wir wollen einfach nur Video reinnehmen und mischen. Hier ist zum Beispiel so ein Atem Mini-Videomischer. Da ist kleine Story am Rande sozusagen. Das ist so ein Videomischpult, da steckt auch ein FPGA drin und tatsächlich steckt da genau der gleiche FPGA drin, den ich auch in meiner Promotion verwendet habe. Ich habe was völlig anderes gemacht, gar nichts mit Video gemacht, sondern Radardatenverarbeitung. Die sind halt sehr flexibel in dem Sinne, dass man unterschiedlichste Dinge drauf machen kann, aber wenn sie eben programmiert sind, sind sie fest. Und so ist es hier eben auch. Das Ding hat eine feste Funktion, nämlich Videoquellen zusammenmischen. Timing ist kritisch. Wenn das Video-Timing nicht stimmt, gibt es kein Bild. Und wir haben eben die Parallelität. Das Ding kann vier Videoquellen mischen. Das heißt, da wird einfach viermal der gleiche Block drauf sein, der Video dekodiert. Also alles, was mit Video zu tun hat, da stecken oft FPGAs drin. Ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, in diesem HDMI-Grabber hier, der dieses Bild aufzeichnet, steckt vermutlich auch ein FPGA drin. Dritte Anwendung ist Chip-Prototyping. Das ist jetzt nochmal so ein bisschen was anderes. Da will ich also eigentlich gar keinen FPGA benutzen, sondern ich möchte tatsächlich einen Chip fertigen, den ich verkaufen kann. Aber so einen Chip zu fertigen, das haben die einen oder anderen bestimmt schon mal gehört, ist wahnsinnig teuer. Ich muss Masken produzieren lassen, es dauert auch ewig. Und wenn ich den Chip zurückbekomme und feststelle, ach Mist, habe mich an der einen Stelle vertan, ja, funktioniert der Chip nicht, Ganze nochmal von vorne. Tatsächlich ist es aber so, dass der Workflow, wie man einen Chip produziert, sehr ähnlich ist zu dem, wie man einen FPGA programmiert. Zumindest der Anfang ist sehr ähnlich, dann teilt sich das irgendwann. Und deswegen ist es sehr sinnvoll, mit diesem Workflow anzufangen und zu sagen, statt das jetzt auf einen Chip zu bringen, bringe ich das erstmal auf einen FPGA und teste das da drauf. Dann ist das vermutlich am Ende nicht so schnell und braucht viel mehr Strom als mein tatsächlicher Chip. Aber zum Ausprobieren reicht es. Ne? Ich kann das vielleicht nur mit dem Zehntel der Geschwindigkeit betreiben. Aber ich kann schon mal testen, startet das Ding überhaupt? Kann ich erste Software drauf laufen lassen? Und wenn ich das Gefühl habe, doch, das läuft jetzt, dann kann ich anfangen, das als Prototyp-Chip fertigen zu lassen. Und wenn ich feststelle, ach verdammt, das eine Reset-Signal war doch andersrum, als ich es eigentlich haben wollte, dann dauert das nur eine halbe Stunde und ich habe eine neue Version. Das Bild, was ich hier gezeigt habe, ist von der Raspberry Pi Foundation. Die haben den RP2040 entwickelt, ihren ersten Mikrocontroller. Den haben sie eben auch, da haben sie einen Blog-Eintrag zugeschrieben, den haben sie eben auch auf einem FPGA getestet. Und das FPGA-Board, was da hinten liegt, das lag auch bei uns im Institut in größeren Mengen rum. Das fand ich ganz gut, dass das offensichtlich sehr universell ist. Letzte Anwendung hatte ich schon so ein bisschen angeteasert, Retro-Emulation. Das ist das sogenannte Mr. P-Board. Das ist ein Board, wo ein FPGA drauf ist und ein bisschen Schnittstellen für alte Game-Controller und sowas. Das ist im Prinzip der gleiche Ansatz wie bei dem Chip-Prototyping, nur invers. Ich habe den Chip schon, aber er ist so alt, dass er nicht mehr produziert wird. Und jetzt möchte ich zum Beispiel meinen Commodore 64 oder meinen Atari oder irgendwas wiederbeleben, sage ich mal. Aber die Originalchips gibt es nicht mehr oder sind wahnsinnig teuer, weil sie einfach nicht mehr produziert werden. Und dann kann ich natürlich das in Software emulieren, aber wer sich damit ein bisschen mehr beschäftigt, erfährt dann, dass das oft gar nicht so simpel ist. Auch wenn die Chips sehr alt sind, ist da oft, so oberflächlich kriegt man es dann vielleicht hin, aber wenn man wirklich jeden Trick erwischen möchte und vielleicht auch tatsächlich jeden Fehler, den die Hardware damals tatsächlich hatte, mit korrekt simulieren möchte, wird das irgendwann doch sehr, sehr aufwendig. Und da kommt man dann irgendwann auf die Idee, ich kenne diese Chips ja wirklich komplett, die hat man inzwischen aufgeschliffen und analysiert und ich habe die komplette Schaltung, warum packe ich die nicht auf ein FPGA? Und statt jetzt einen Prototyp zu bauen, aus dem ich später einen Chip machen will, mache ich es jetzt quasi umgekehrt. Und heutige FPGAs sind natürlich in der Lage, Chips von damals auch in der vollen Geschwindigkeit zu emulieren. Was, ne, wenn man jetzt aus heutiger Sicht einen gleichwertigen Chip baut, ist der natürlich viel schneller. Aber mit dem entsprechenden Fortschritt der Technik kann ich mit heutigen FPGAs auch ältere Chips eben simulieren. Und dann bin ich natürlich bei 100%iger Genauigkeit, weil ich tatsächlich die gleiche Schaltung in dem Chip habe. So, jetzt habe ich ganz viel erzählt, warum FPGAs toll sind. Jetzt fragt man sich vielleicht, wie baue ich denn sowas? Da irgendwie habe ich gesagt, das ist ein Chip, der die Funktion eines anderen Chips annehmen kann. Ja, gibt es da irgendwie so einen Trick, ne? Das klingt, als ob es da so ein magisches Material gibt, wo man dann irgendwie so einen physikalischen Trick anwendet und dann wird das irgendwie zu einem anderen Chip oder so. Nein, so ist es nicht. Es ist alles nur digitale Logik, die man clever anwendet. So. Einen Schluck trinken. So, um zu erzählen, wie das funktioniert, muss ich einen kleinen Ausflug in die Digitaltechnik machen. Diese Art von Folie dürfte der ein oder andere Informatikstudent schon mal gesehen haben. Ein UND-Gatter, ein ODER-Gatter, ein XOR-Gatter und je nach Belegung der Eingangssignale A und B, kann ich hier zeigen? Ja, kann ich tatsächlich. Weil das UND-Gatter ist nur dann 1, wenn A und B 1 ist, das ODER-Gatter, wenn A oder B oder beide 1 ist und das XOR-Gatter, wenn genau einer 1 ist. Bei der Grundgatter der Informatik. So, aus diesen Dingen kann ich andere Sachen zusammenbauen. Wir machen das jetzt hier so ein bisschen im Schnelldurchlauf, weil um die Details geht es auch gar nicht so sehr. Wenn ich zwei davon nehme, nämlich ein UND und ein XOR-Gatter, kann ich daraus einen Halbaddierer machen. Dieser Halbaddierer addiert die Bits A und B. Und das Bit S ist dann die Summe, das ist genau dann 1, wenn 1 von beiden 1 ist, denn 0 plus 1 ist 1. 1 plus 1 ist in diesem Fall wieder 0, weil es einen Übertrag in die Stelle darüber gibt. Und der Übertrag ist hier das Carry, der Übertrag passiert eben genau bei 1 und 1. Das Ganze nennt man dann hier HA für Half-Adder oder Halbaddierer. Also Eingangsbits A und B, Ausgangsbits Carry und Sum. Aus einem Halbaddierer mache ich dann ganz fix einen Volladdierer, indem ich zwei davon nehme. Der Volladdierer hat noch ein drittes Eingangsbit, nämlich das Carry-In, also den Übertrag von unten. Der addiert die zusammen. Wie das genau funktioniert, ist hier gar nicht so wichtig. Man sieht hier irgendwie, ich nehme A und B, addiere das, dann addiere ich auf die Summe nochmal mein Carry-In. Das ist dann die Gesamtsumme und das Carry-Out wird gesetzt, wenn eins der beiden anderen Carries gesetzt ist. Wenn man das wissen will, wie das funktioniert, kann man sich mal alle Möglichkeiten aufmalen und rausfinden, dass das tatsächlich funktioniert. Das war gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass das jetzt eine in irgendeiner Form nützliche Schaltung ist. Die kann nämlich zwei Zahlen addieren. Aber natürlich besteht diese Schaltung auch nur aus Logikgattern. Das ist das Wichtige. Ne? Ich kann das immer wieder aufbrechen und sagen, jeder dieser Halbaddierer sind ja auch eigentlich nur zwei UND-Gatter und zwei XOR-Gatter und das ODER-Gatter kommt hier oben noch dran. Wichtig ist, jede Schaltung, egal wie komplex sie ist, ob das ein Addierer ist, ob das aus dem Addierer macht man dann schnell einen Multiplizierer, ob das Ding irgendwelche digitale Signalverarbeitung macht oder was auch immer. Jede digitale Schaltung besteht nur aus Grundgattern. Das sind ODER-Gatter, XOR-Gatter, AND, NOR, NAND, XNOR, das habe ich alle erwischt, was auch immer. Also es sind immer nur diese Grundgatter. Egal wie komplex, es sind immer nur Grundgatter. Das war das, was ich mit diesem kleinen Exkurs zeigen wollte. Ganz stimmt das nicht. Eine Sache brauchen wir noch. Wir brauchen nämlich noch dieses schöne Ding hier, ein Register. Das hier ist jetzt zum Beispiel ein Zähler. Wir haben also eine Zahl, die heißt hier S. Dann wird mit diesem Addierer hier, das ist der Addierer, den wir gerade gesehen haben, das ist allerdings ein Mehrbit-Addierer, wird eine 1 drauf addiert, also die Zahl um 1 erhöht. Und damit das nicht sofort zurückgekoppelt wird, gibt es hier dieses Register. Das nimmt einfach hier die Daten an, unterbricht hier aber sozusagen die Kette und erst bei der nächsten Taktflanke auf dem Eingang C wird der Wert von D nach Q kopiert, wird dann hier ausgegeben und dann wird wieder 1 addiert, liegt hier wieder der neue Wert an und beim nächsten Takt wird wieder weitergezählt. Also, kleines Add-on, jede digitale Schaltung besteht aus Logikgattern für die Funktion und Registern, die schlussendlich für die Datenspeicherung und den Ablauf sorgen. Wenn Sie jetzt von dem Addierer zum Zähler gekommen, bis man da jetzt noch eine CPU draus gemacht hat, fehlt noch ein bisschen was. Das ist, wie heißt es so schön, left as an exercise for the reader. Nein, aber ich glaube, die Idee ist klar geworden. Und tatsächlich ist es eben auch so, wirklich jede CPU, ob das nun so ein altes Ding wie das hier oder das modernste, was man sich vorstellen kann, ist, besteht am Ende nur aus Registern und Logikgattern. Mehr steckt da nicht drin. Was brauchen wir also, um einen FPGA zu bauen? Logikgatter, Register und, das ist noch das, was man leicht vergisst, die konfigurierbaren Verbindungen. Also ich brauche ja auch noch die Kabel. Das, was auf meinem Breadboard dieser unübersichtliche Haufen an Kabel ist, brauche ich auch, denn ich muss ja irgendwie entscheiden, welcher Ausgang von welchem Logikgatter und Register ist mit welchem Eingang verbunden. Wenn man es ein bisschen klüger macht, sind es keine einfachen Logikgatter, sondern es sind konfigurierbare Logikgatter. Man könnte FPGAs bauen, wo einfach 25% Endgatter, 25% OR-Gatter und 5% von allen anderen drauf sind oder so. Das wäre aber sehr ineffizient, weil man dann am Ende doch immer die hätte, die man nicht braucht. Darum ist es schlauer, Logikgatter zu bauen, deren Funktion selbst man ändern kann. Wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt als nächstes an. Das sind die drei Tricks, die wir brauchen. Wenn wir einen FPGA bauen wollen, müssen wir uns überlegen, wie bauen wir ein konfigurierbares Logikgatter. Register brauchen wir nicht bauen, die können wir einfach nehmen, da ist keine Magie dran. Und wie bauen wir konfigurierbare Verbindungen? Und wenn wir diese drei Sachen haben, können wir die zusammenwerfen und dann bekommen wir einen Chip, der jeden anderen Chip simulieren kann, der die Funktion, nicht simulieren, sondern emulieren, der die Funktion jedes anderen Chips annehmen kann, weil eben jede Logikschaltung sich auf diese drei Elemente runterbrechen lässt. Das ist schon Teil der Magie sozusagen. So, wie baue ich denn jetzt ein konfigurierbares Logikgatter? So baue ich das. Mit dieser schlauen Schaltung. Das ist eine sehr intelligente Geschichte. Man nennt sie auch Lookup-Table oder LUT. Die hat hier einen Ausgang X. Die beiden Eingänge befinden sich jetzt nicht mehr links, sondern oben. Die heißen A und B und diese Eingänge steuern diese Schalter hier. Das sind dann in Wirklichkeit normalerweise Transistoren. Ich habe das jetzt hier mal ein bisschen vereinfacht. Und wenn A und B 0 sind, sind diese beiden Schalter hier oben geschlossen und dieses C1 hier, das ist ein kleines Speichermodul sozusagen, ein Speicherelement, wo ein Bit drin gespeichert ist. Und dann ist der Wert von C1 ist dann mit dem Ausgang X verbunden. Wenn jetzt das Signal A auf 1 wechselt, dann wird dieser Schalter geöffnet, dieser Schalter geschlossen und der Wert von C2 wird mit X verbunden. Wenn dann B auf 1 wechselt, geht der hier auf, der geht zu und wir sind in einem unteren Pfad. Wenn man das dann als Tabelle aufschreibt, sieht man, je nachdem, welchen Wert A und B haben, hat X den Wert, der in C1 bis C4 gespeichert ist. So, und auf diese Weise kann man aus dieser Schaltung jetzt ein Logikgatter machen. Wenn ich nämlich in meine C1 bis C4 die Werte 0001 speichere, ja, dann bekomme ich genau dieses Schaltungsverhalten, nämlich abhängig von A und B ist mein X 000 oder 1. Ja, und das ist eben per Definition genau ein Endgatter. Ich kann es aber unkonfigurieren. Wenn ich C2 und C3 umprogrammiere, wird daraus ein Oder-Gatter. Wenn ich es nochmal umprogrammiere, wird daraus ein XOR-Gatter. Das heißt, diese Schaltung ist eigentlich die ganze Magie eines FPGAs sozusagen. Diese Lookup-Tabelle ist die Möglichkeit, wie man ein konfigurierbares Logikgatter baut. Also diese Schaltung kann die Funktion jedes möglichen Logikgatters annehmen. AND, OR, XOR und auch jede andere Logikfunktion mit mit zwei Eingängen und entsprechend 4 Ausgangswerten kann man da reinprogrammieren. Damit haben wir den ersten Punkt eigentlich schon abgehakt. Wir haben jetzt ein konfigurierbares Logikgatter erfunden. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Wir brauchen noch ein Register. Darum baut man da normalerweise einfach hinter jedes Ding ein Register hinter. Und wenn wir uns jetzt nochmal an unsere Schaltung mit unserem Addierer erinnern, dann sehen wir, wir hatten ja 5 Logikgatter, ne? Die 2 Ends, 2 XORs und das Oder. Und dann kam erst das Register. Deswegen brauchen wir normalerweise nicht hinter jedem Logikgatter ein Register. Deswegen gibt es hier immer so einen Bypass. Das heißt, man kann dann hier hinten mit dem Schalter auswählen. Entweder ist das Ergebnis dieses Gesamtdingsbums das, was aus dem Logikgatter kommt, oder der Ausgang des Registers. Also je nachdem, ob man jetzt quasi hinter dieser Stufe ein Register einfügen möchte oder nicht, nimmt man hier den Umweg oder auch nicht. Und auch dieser Schalter wird natürlich durch ein Konfigurationsbit gesteuert. Also das ist eben auch wieder ein Speicherelement, was ich als Teil des Programmierungsprozesses des FPGAs setze, und dann wird er entweder den oberen oder unteren Pfad geschaltet. Diese Gesamtkonstruktion aus der Lookup-Tabelle links und dem Register nennt man dann auch Configurable Logic Block. Das nennt jeder Hersteller so ein bisschen anders, aber das ist zumindest eine der geläufigen Bezeichnungen, sage ich mal. Um jetzt nochmal so ein bisschen zu erzählen, dass das, was ich mir hier ausgedacht habe, nicht völlig aus dem Hut gezaubert ist, ist hier nochmal eine Schaltung aus einem Datenblatt tatsächlich vom XC2064. Das ist der erste FPGA, der veröffentlicht wurde. Da erkennt man genau diese Struktur wieder. Ist ein bisschen komplexer. Aber man sieht eben, es gibt hier diesen Block, der als CompLogic, Combinatorical Logic bezeichnet wird. Das ist diese Lookup-Tabelle. Hat in diesem Fall jetzt 4 Eingänge, A bis D, nicht nur 2, aber das ändert nichts am Prinzip. Hier gibt es das Register. In diesem Fall gibt es sogar 2 Ausgänge. Und vor jedem Ausgang ist ein Multiplexer, mit dem man eben auswählt, ob das der Ausgang aus dem Register oder der Ausgang aus der Logikfunktion ist. Es gibt noch ein paar mehr Multiplexer, weil man dann noch ein paar andere Dinge einstellen kann. Aber man erkennt die gleiche Struktur wieder. So, damit haben wir 2 Dinge abgehakt. Wir haben die Logikgatter, wir haben die Register, brauchen wir noch das Routing. Wie bauen wir denn jetzt konfigurierbares Routing? Ist da jetzt irgendwie so ein kleiner Roboterarm, der das Kabel von einem Ding in den anderen umsteckt? Nein, natürlich nicht. Auch dafür gibt es eine elektronische Schaltung, und die nennt sich dann Routing-Switch. Das hier ist ein 5x5-Switch sozusagen. Da kommen 5 Leitungen horizontal und 5 Leitungen vertikal, und die kreuzen sich. Jetzt ist das wie so eine Autobahnkreuzung. Jede Spur kann auf eine andere abgeleitet werden. Das heißt, an jedem der möglichen Kreuzungspunkte zwischen diesen Leitungen gibt es ein Element, das ist dieses sogenannte Routing-Switch, und das sieht dann so aus. Das ist jetzt sozusagen ein Zoom-In. Wir sehen jetzt nur noch 2 Leitungen, eine Leitung horizontal, eine Leitung vertikal. Und jede Möglichkeit ist jetzt verbunden und mit einem Schalter versehen, in Wirklichkeit dann auch wieder ein Transistor. Und an jedem dieser Schalter ist wieder ein Konfigurationsspeicher, mit dem ich auswählen kann, ob dieser Schalter geschlossen oder geöffnet sein soll. Und dann kann ich eben auswählen. Wenn ich da über eine 0 reinschreibe, außer in den, dann ist das sozusagen eine Abbiegung nach links oben. Also die horizontale wird auf die senkrechte nach oben verbunden. Wenn ich die anders konfiguriere, geht es gerade durch. Oder ich kann sogar so Abzweigungen bauen und sagen, das Signal von unten möchte ich bitte nach links und rechts weitergeben, weil ich das an 2 Stellen benötige. Das heißt, auf diese Weise kann ich jede der möglichen Kreuzungspunkte in meinem 5x5-Kreuzungsding, was in Wirklichkeit meistens ein bisschen größer ist, kann ich umrouten, und auf diese Weise kann ich Verbindungen, die sozusagen an jeder Stelle die Abzweigung wählen und an die richtige Stelle weiterleiten. Damit haben wir die 3 Elemente zusammen. Jetzt müssen wir es nur noch zusammenpuzzeln. Zoomen jetzt mal ein bisschen raus und sehen hier einen Ausschnitt aus einem FPGA, und der besteht immer aus einem Block, wo CLB drin steht. Also das ist ja Configurable Logic Block, also unsere konfigurierbare Logikfunktion plus das Register. Und dazwischen sind ganz viele Routing-Ressourcen. Das heißt, wir sehen jetzt ganz viele senkrechte und horizontale Leitungen. Und immer da, wo die sich kreuzen, ist so ein chaotischer Block hier. Und das ist eben immer dieses Routing-Switch, wo wir auswählen können, welche Leitung soll jetzt weitergehen, welche soll abbiegen und so weiter. Und dazwischen gibt es noch diese blauen Elemente, das sind sogenannte Connection-Boxes. Die funktionieren im Prinzip ähnlich wie die Routing-Switches, allerdings gibt es nur eine Abzweigung, und das ist immer die, wo man auswählt, quasi die Ausgänge und Eingänge von dem CLB, auf welche Routing-Ressourcen an der Seite hier die verbunden werden sollen. Also kann ich jetzt sagen, hier der Ausgang, der soll bitte auf die mittlere Leitung, und der Eingang hier soll bitte von der oberen Leitung kommen, und dann muss ich natürlich entsprechend auswählen. Keine Ahnung, wenn ich den Ausgang jetzt von hier auf die mittlere Leitung geroutet habe und ich möchte den eigentlich in dem nächsten wieder verwenden, dann muss ich eben dafür sorgen, dass der geht jetzt hier nach unten, dann muss ich sagen, okay, an dieser Stelle bitte nach rechts abbiegen, dann geht er hier durch, dann geht er hier vielleicht nochmal gerade durch und hier wieder nach oben abbiegen und dann geht er hier wieder rein oder so. Also so muss man sich das dann entsprechend überlegen. Und wenn man jetzt noch ein bisschen weiter rauszoomt, dann sieht es so aus, der Block, den wir gerade gesehen haben, war ungefähr hier unten. Und dann erkennt man auch so ein bisschen, warum das Ganze FPGA heißt. Also das A steht ja für Array, also eine gitterartige Struktur. Denn tatsächlich ist so ein FPGA sehr, sehr gleichmäßig aufgebaut. Wir haben also einfach eine Fläche, eine Chipfläche, und diese ganze Fläche ist mit gleichmäßigen Mustern gefüllt, nämlich immer diese Gitterstruktur aus CLB, Connection Box und Routing Switch. Und die sind einfach nur in Zeilen und Spalten aneinander gebaut und in so einem reihenmäßigen Gitter angeordnet. Und damit passt der Name auch zusammen, das Field Programmable, also ein im Feld programmierbarer Chip. Damit ist jetzt nicht das Kornfeld gemeint, sondern im Einsatz. Und der Unterschied dazu wäre eben Factory Programmable. Also es ist kein Chip, den ich bei der Fabrik in der Herstellung irgendwie als Teil der Fertigung programmiere, sondern ich bekomme den Chip geliefert und ich kann ihn bei mir im Einsatz programmieren und ich kann ihn sogar mehrfach umkonfigurieren. Es ist ein Array von Gattern, ein Gate Array. Das Gate bezieht sich hier auf die Logikgatter. Und Array eben, weil es diese gitterartige Struktur ist. Wir sehen jetzt hier noch so ein bisschen extra Krams, den man braucht. In der Mitte ist quasi diese Logik-Area. Es gibt dann hier noch so grüne Boxen, das sind Speicherblöcke, da sind dann noch dedizierte Speicher angebunden. Das ist eben ganz praktisch. Am Rand sind I/O-Blöcke. Wir wollen ja am Ende auch irgendwie unsere Pins steuern. Das heißt, wir brauchen dann noch so spezielle Blöcke, wo die Inputs und Outputs verbunden sind. Aber das sind Details. Das eigentliche Herzstück ist eben diese gitterartige Struktur aus TLB, Routing-Switch und Connection-Boxes. So, jetzt habe ich nochmal eine kleine Übersicht mitgebracht von drei FPGAs, so von Low-End bis High-End sozusagen. Ganz links, das hatte ich gerade schon angesprochen, der XC2064, der erste FPGA, der je produziert wurde. Sind jetzt alles welche von der Firma Xilinx, die inzwischen von AMD aufgekauft wurde. Größter Konkurrent ist Altera, die inzwischen von Intel aufgekauft wurden. Also man sieht, dass da auch durchaus Interesse besteht von den großen Herstellern, sage ich mal. Aber Xilinx hat es erfunden und die haben eben als erstes 1985 den ersten Chip rausgebracht. Der hatte 64 CLBs, also ein Array von 8x8 Dingern. Das war noch überschaubar, sage ich mal. Das ganze Ding hatte immerhin schon 58 I/O-Pins und sonst keine Besonderheiten sozusagen. In der Mitte ein Chip von 2011, der SYNC 7020, so ein sehr beliebter Chip. Da hatten wir dann schon 85.000 CLBs, also ein riesiger Sprung, der natürlich mit der Entwicklung der Digitaltechnik alles wächst exponentiell, das ist, glaube ich, keine große Überraschung mehr. Aber natürlich von den 64, die man noch sich so 8x8, das kann man sich noch vorstellen, so 85.000 ist dann natürlich ein riesiger Sprung. Da haben wir dann auch noch 4,9 Mbit eingebetteten Speicher gehabt, der also direkt auf dem Chip war. Und tatsächlich sind hier auch noch zwei ARM A9 CPUs mit auf dem Chip, weil es eben oft nützlich ist, eine CPU mit auf dem Chip zu haben, um andere Funktionen zu erfüllen. Und dann nochmal rechts, so als Extrembeispiel in die andere Richtung, der größte jemals gebaute FPGA von 2019, der XCVU19P, der hat 8,9 Millionen Logikelemente, also wirklich ein gigantisches Teil. Der hat 224 Mbit eingebetteten Speicher, 2000 I/O-Pins und noch 80 Transceiver, die jeweils 32 Gigabit pro Sekunde schaffen. Also wirklich ein Monster von Chip. Das wird tatsächlich hauptsächlich verwendet, um eben Chip-Prototyping zu machen. Für alles andere braucht man nicht wirklich so viele Logikressourcen. Aber ja, weiß ich nicht. Es wird immer größer, also wird es natürlich gemacht. Also von 64 zu 8,9 Millionen haben wir schon ein ganz schönes Wachstum hingelegt. So, das war der Schnelldurchlauf, wie baut man einen FPGA. Das war jetzt, glaube ich, der Teil, der ein bisschen der Deep Dive sozusagen. Jetzt ist die Frage, jetzt habe ich so ein FPGA, jetzt habe ich ja irgendwie gesehen, ich habe da ganz viele Konfigurationsbits und ja, schlussendlich muss ich mir für jedes einzelne Bit überlegen, soll das eine 1 oder 0 sein. Ich muss mir für jede Logiktabelle überlegen, soll das ein UND-Gatter sein, soll das ein ODER-Gatter sein. Ich muss mir für jedes Register überlegen, möchte ich das nutzen, möchte ich den Bypass aktivieren und ich muss mir vor allen Dingen für jedes einzelne Routing-Switch, also jede Kreuzung von jedem dieser Dinger, 6-mal überlegen, möchte ich nach oben abbiegen, nach unten gerade durch, ne? Jede der 6 Möglichkeiten. Wie programmiert man das? Bei dem allerersten Ding konnte man sich vielleicht noch mit sehr viel Mühe per Hand hinsetzen und für die 8x8 Dinger sich das irgendwie per Hand überlegen und dann die Linien ziehen und sich überlegen, was routet man wo lang. Bei den größeren Chips macht das niemand mit der Hand. Das ist völlig unmöglich. Dafür gibt es Tools. Das sind dann sogenannte Synthese-Tools. Und diese Tools brauchen eine Eingabe. Diese Eingabe ist eine sogenannte Hardware-Beschreibungssprache. Jetzt hat sich hier mein Präsenter verabschiedet. Dann machen wir mal hier so weiter. Es gibt im Wesentlichen zwei große Hardware-Beschreibungssprachen. Die nennt man dann auch HDLs für Hardware Description Language. Es gibt Verilog, die ist vor allen Dingen in den USA und in der Industrie verbreitet. Und die hat eine Syntax, die eher C-ähnlich ist. Und es gibt VHDL, das V steht für Very High Speed Integrated Circuit und HDL dann für Hardware Description Language. Ich weiß nicht, wer sich diese Abkürzung ausgedacht hat. Die ist vor allen Dingen in Europa und in der Forschung verbreitet. Die leitet sich tatsächlich von der Sprache ADA ab und erbt von der eine sehr, sehr starke Typisierung. Das ist manchmal etwas nervig, aber hat auch seine Vorteile. Und in dieser Hardware-Beschreibungssprache beschreibe ich, wie man der Name schon sagt, die Hardware, die ich haben möchte. Und das Synthese-Tool überlegt sich dann tatsächlich selbstständig aus dieser Beschreibung der Hardware, ich werde das gleich nochmal an einem Beispiel zeigen, für jedes einzelne Konfigurationsbit soll das 1 oder 0 sein. Es gibt noch weitaus mehr Sprachen, aber das sind die geläufigen, sage ich mal, Verilog und VDL. Ich werde hier Beispiele in Chisel zeigen. Das ist eine relativ neue Sprache auf Basis von Scala, die eine relativ kurze Syntax hat. Das kommt auch den Folien sehr zugute und sehr mächtige Abstraktionen erlaubt. Und die Sprache kompiliert aber zu Verilog. Also das ist mehr so eine Art Transpilationsprozess. Und das ist deswegen nötig, weil die Tools eben nur Verilog und VDL unterstützen von den großen Herstellern. Das heißt, die können nicht direkt Chisel lesen, sondern es wird erst in Verilog-Code übersetzt und der wird dann wieder weiterverarbeitet. So ein bisschen wie im Web, jeder Browser nur JavaScript kann und deswegen alles zu JavaScript kompiliert werden muss. Genau, der hat sich hier verabschiedet, dann machen wir mal so weiter. So, wie sieht denn jetzt so eine Hardware-Beschreibung aus? Zum Beispiel so. Ich werde jetzt hier nicht jede Syntax erklären, das würde, glaube ich, ein bisschen weit führen. Aber wenn man sich das so ein bisschen anguckt, erkennt man, okay, ich habe ein Ding, das nennt sich MyCounter. Ich möchte also einen Zähler bauen und das ist ein Module. Oben gibt es was mit IOs. Da beschreibe ich habe ein Signal, das heißt Out. Das ist ein Output, das ist ein Unsigned Integer und der ist 8-Bit breit. Also man sieht schon, wenn man mit Hardware macht, muss man sich alles sehr genau überlegen. Also man kann nicht einfach sagen, ja, ich möchte da so einen Ausgang haben, sondern ich muss schon sagen, was für ein Datentyp ist das. Das muss ich in den meisten Programmiersprachen auch. Aber ich muss auch für jeden Typ mir überlegen, wie viel Bit sind das. Ich kann nicht einfach sagen, ja, das sind immer 32 Bit, das passt schon. Dann wird meine Schaltung viel zu groß. Sondern das sind in diesem Fall 8 Bit. Ich kann aber auch sagen, das sind 7 Bit oder 15 Bit. Alles möglich. Ist ja alles, wird ja alles für mich extra gebaut sozusagen. Dann habe ich unten ein Register, das heißt Count. Das ist ein Register, auch unsigned int, auch 8 Bit breit. Und dann beschreibe ich das Verhalten, wenn das Count-Register den Wert 100 hat, dann wird es auf 0 gesetzt und ansonsten wird Count auf Count plus 1 gesetzt. Also ich zähle jeden Takt, das ist die implizite Annahme, einen hoch, solange bis ich bei 100 bin, dann gehe ich wieder auf 0. Und am Ende mache ich noch eine Verbindung und sage, der Ausgang out soll der aktuelle Wert von Count sein. So, und dann läuft dieses Synthese-Tool los, liest diesen Code und erzeugt für mich eine Schaltung. Und diese Schaltung sieht dann ungefähr so aus. Also ich habe einen Addierer auf der linken Seite, der eben immer 1 addiert. Dann habe ich einen Multiplexer, der entweder das Additionsergebnis auswählt oder die 0. Der wird gesteuert durch einen Vergleicher, der auf 100 vergleicht. Und also der Laserpointer geht ja trotzdem hier. Ich habe hier mein Register und der Ausgang des Registers wird steuert eben diesen Vergleicher und ist auch gleichzeitig der Eingang zu dem Addierer und mein Ausgang out. Also es ist eine textuelle Beschreibung, aus der dann diese Logikschaltung folgt. Das ist nicht unbedingt eindeutig. Man könnte diese Schaltung auch anders bauen. Also es ist jetzt nicht eine Textbeschreibung für dieses Bild, sondern aus diesem Text wurde dieses Bild abgeleitet, würde ich mal sagen, als eine der möglichen Repräsentationen. Aber die Funktionsbeschreibung hier ist eindeutig. Wie man das am Ende in Hardware realisiert, da gibt es mehrere Möglichkeiten. So, das war mein erster Zähler. Kann ich sagen, ich möchte zwei Zähler haben. Darum baue ich ein Modul, das heißt Double Counter. Und das hat dann entsprechend zwei Outputs, nämlich Out 1 und Out 2. Und dann habe ich hier einfach zweimal meinen Zähler, MyCounter. Nochmal MyCounter, die heißen dann Count 1 und Count 2 und die Ausgänge davon verbinde ich. Das Wichtige, was man, glaube ich, an dieser Stelle mitnehmen muss, ist, dass wir Hardware beschreiben und was da rauskommt, ist dann tatsächlich einfach zwei Zähler, aber nebeneinander. Also ich habe wirklich physikalisch auf meinem Chip einen Bereich, da ist der eine Zähler implementiert und einen Bereich, da ist der zweite Zähler implementiert. Und aus dieser Logik folgt natürlich auch, dass es völlig egal ist, ob ich zum Beispiel diese beiden Zeilen hier vertausche. Denn das ist nicht irgendwie eine Zuweisung, so in einer Programmiersprache, als erstes wird der eine Wert zugewiesen, dann wird der nächste Wert zugewiesen, sondern ich beschreibe hier tatsächlich einfach nur ein Kabel und sage, bitte diesen Ausgang an diesen Ausgang zusammenstöpseln. Und ob ich erst das für den ersten oder für den zweiten beschreibe, macht gar keinen Unterschied, weil es am Ende einfach zwei Kabel sind, die parallel nebeneinander existieren. Und so ist es eben auch egal, ob ich zum Beispiel diese beiden Zeilen hier vertausche, weil beide sagen, ich hätte gerne einen Zähler und jede führt dazu, dass ein physikalischer Zähler in meiner Hardware gebaut wird. Ob ich erst den linken oder erst den rechten baue, macht keinen Unterschied. Das ist, glaube ich, etwas, was der größte Herausforderung ist, wenn man aus der Softwareentwicklung kommt und anfängt, Hardware zu bauen. Man sieht immer Code und irgendwie hat dieser Code ja immer so einen Flow von oben nach unten. Ne? Man hat die Zeilen der Reihe nach und man hat immer so das Gefühl, naja, das wird ja irgendwie von oben nach unten ausgeführt, so in der Grundannahme. Das ist eben bei der Hardware überhaupt nicht so. Die Reihenfolge der Zeilen ist fast identisch, ist fast egal, die kommt nur über die Syntax so ein bisschen. Tatsächlich ist es eben, ich muss immer im Hinterkopf behalten, was ich beschreibe, ist nicht ein Ablauf, sondern was ich beschreibe, ist Hardware, die gebaut wird. Und wenn ich möchte, dass Sachen nacheinander passieren, dann muss ich eben auch Hardware entsprechend beschreiben, sodass Dinge nacheinander passieren. Das kann ich natürlich machen, aber das kommt nicht einfach dadurch, dass ich Zeilen untereinander schreibe. Also das ist diese sequentielle Beschreibung und parallele Denkweise, heißt es bei uns in den Vorlesungen immer. Das ist was, wo man, glaube ich, erstmal reinkommen muss, wenn man da neu in dem Gebiet ist. Es gibt noch eine andere Art und Weise, wie man Hardware beschreiben kann. Das ist der sogenannte Blockdesigner. Das ist jetzt hier aus der Software Vivado von Xilinx. Da ist man dann doch wieder bei einer grafischen Lösung, wo man also ja, tatsächlich einfach sehr simpel Blöcke auf einer Fläche platziert und zwischen Ein- und Ausgängen Linien platziert. Das ist allerdings nicht auf der ganz untersten Ebene, wo ich wirklich einzelne Elemente des FPGAs miteinander verbinden würde, sondern auf einer sehr hohen Ebene. Dieser Block hier, wo MicroBlaze drin steht, steht für einen kompletten Mikrocontroller, also ein kompletter Prozessor, den ich hier einfach so als Block hinsetze. Wenn das Tool am Ende losläuft, steht hinter diesem Block eine riesige Sammlung an VHDL-Code oder Verilog-Code vermutlich, der eben die Funktion dieses Mikrocontrollers beschreibt. Aber tatsächlich hat es sich gezeigt, dass es eben auf einer sehr hohen Abstraktionsebene, wo man also mehr auf Systemebene ist, oft nützlich ist, tatsächlich in so Grafiken zu denken, weil man eben, ja auch wenn man Systeme beschreibt, oft so, so Systemgrafiken mit Blöcken benutzt, um die zu beschreiben und dann kann man die quasi hier 1:1 eingeben und dann eben Linien ziehen und dann eben sagen, okay, ich verbinde hier jetzt irgendwie, habe ich hier meinen ganzen Mikrocontroller, dann habe ich hier irgendwie noch so einen Reset-Block und dann kann ich hier irgendwie die einzelnen Signale verbinden, hier habe ich irgendwie noch so einen Memory-Block und dann verbinde ich einfach den Memory-Port von dem mit dem Memory-Port von dem. Das sind ja vermutlich am Ende irgendwie 30, 40 Signale, die ich jetzt einfach als eine Linie durchziehen kann. Wenn ich das alles als Text beschreibe, wird das irgendwann sehr, sehr länglich und sehr unübersichtlich. Und deswegen kann ich eben auf Systemebene eher dieses Blockdesign machen. Aber desto weiter ich runterkomme, desto mehr ist es dann oft, dass man eben in die Code-Beschreibung geht. Also in der, meiner Dissertation habe ich das eben auch so gemacht, in dem Projekt, was ich dafür entwickelt habe, dass ich auf der höchsten Ebene dieses Blockdesign eingesetzt habe. Und dann gab es eben einen Block, der tatsächlich die Hardware enthalten hat, die Spezialfunktionen sozusagen, die ich entwickelt habe. Die waren dann eben ein Block, den man da eingebaut hat und der war dann in Chisel in diesem Fall beschrieben. Ich hatte das eben schon so ein bisschen angeteasert. Wie komme ich jetzt eigentlich von meinem Hardware-Beschreibungscode oder meinem Blockdesign bis zu dem, man nennt das dann Bitstream. Also das ist wirklich die Datei, wo für jedes einzelne Konfigurationsregister in dem FPGA, das können Millionen bis Milliarden sein, Milliarden vielleicht nicht, aber viele Millionen, für jedes einzelne Register drinsteht, ist es 1 oder 0. Das ist ein dreistufiger Prozess. Der beginnt eben mit dem Hardware Description Code und einem Datei, die nennt sich Constraints. Da stehen eben bestimmte Einschränkungen drin und bei diesen Einschränkungen geht es dann zum Beispiel darum, da kann sowas drinstehen wie: dieses Signal ist übrigens eine Clock und die wird mit 100 MHz laufen. Oder dieses Signal ist tatsächlich ein Ausgang, den ich auf meinem FPGA am besten auf einem I.O.-Pin haben möchte, und zwar auf exakt diesem I.O.-Pin, weil da habe ich auf meiner Platine meine LED dran gelötet. Das ist ja dann was beachtet werden muss und natürlich dann auch eine Einschränkung für den bedeutet, weil er am Ende eine Route finden muss, die genau dieses Signal mit diesem I.O.-Pin verbindet. Als erstes kommt der Schritt der Synthese, der eben aus der textuellen Beschreibung eine sogenannte Netzliste macht. Das ist schlussendlich das, was wir immer auf der rechten Seite der Folie gesehen haben, also ja, am Ende dieses Diagramm, wo steht, wir haben einen Addierer, wir haben ein Register, also was mehr so auf dieser Schaltungsebene funktioniert, sage ich mal. Der nächste Prozess ist dann das sogenannte Technology Mapping, da wird es runtergebrochen und sagt, okay, tatsächlich haben wir ja keinen Addierer auf unserem FPGA, wir haben ja nur Logikgatter. Wir wissen, jeder Addierer lässt sich auf Logikgatter-Ebene abbilden. Das heißt, wir brechen jetzt wirklich alles runter und jede einzelne Schaltung wird jetzt so lange klein gehauen, bis es diese Netzliste nur noch aus Logikgattern und Registern besteht. Also das, was wir tatsächlich haben. Also eine riesige grafische, also im Sinne eines Graphen, eine Beschreibung von Logikgattern, Registern und den Verbindungen dazwischen. Die sind aber erstmal, die sind jetzt schon spezifisch für die Technologie, also die, zum Beispiel die Größe der Lookup-Tabellen, die wir tatsächlich haben. Aber es ist noch nicht festgelegt, wo die sich befinden auf dem Chip. Das ist der letzte Teil, das Place and Route, wo ich jetzt also wirklich für jedes einzelne Lookup-Tabelle mir überlegen muss, aus meiner riesigen zweidimensionalen Karte, wo befindet die sich wirklich? Also ich muss ja jetzt jedem einzelnen Element meiner Schaltung wirklich einen physikalischen Ort zuweisen, welches meiner Schaltungselemente jetzt dieses eine UND-Gatter, welche Lookup-Tabelle soll das wirklich sein? Und daraus ergibt sich dann eben, dass die als UND-Gatter konfiguriert werden muss. Das ist ein sehr, sehr aufwendiger Prozess, weil es einfach sehr viele Möglichkeiten gibt. Also das ist im Prinzip so ein Graph-Entwirrungsproblem. Ich kann ja jedes Ding irgendwo hinpacken und die große Kunst ist es dazwischen, die Routen zu finden. Also ich muss dann ja eben sagen, okay, das Gatter ist hier, das nächste Gatter ist hier, die müssen verbunden werden. Okay, das heißt, ich muss eine Route dazwischen finden, sodass ich eben auch noch eine freie Verbindung habe. Es gibt ja einfach nur eine feste Anzahl an Verbindungen, die es gibt, die kann ich zwar konfigurieren, aber wenn alle, dann alle. Und wenn es keine Route mehr gibt, die ich noch benutzen kann, ja, dann geht es eben nicht weiter. Das ist tatsächlich auch oft so, dass Chips dann voll sind, also die Schaltung nicht mehr drauf passt. Nicht, weil es keine freien Logikelemente mehr gäbe, sondern weil es einfach keine Routen mehr gibt, mit denen man diese Elemente erreichen könnte. Dann bringt es einem auch nichts, dann liegt das Ding einfach brach. Das ist ein Prozess, der ist im Allgemeinen nicht deterministisch. Der erste Teil, also die ersten beiden Schritte schon, aber dieser Place-and-Route-Prozess ist nicht unbedingt deterministisch. Da ist sehr viel mit so Simulated Annealing und Optimierungsprozessen, die auch sehr zufallsgesteuert sind, wo man einfach anfängt, quasi so lange am System zu rütteln, in der Hoffnung, dass es sich irgendwann mal in einen Zustand zusammenrüttelt, wo es dann funktioniert. Das heißt, wenn man versucht, den Chip sehr, sehr voll zu machen und es am Ende sagt, passt nicht, kann es sich auch lohnen, es einfach nochmal zu starten, wenn man Glück hat. Passt es dann beim zweiten Mal. Oder findet beim zweiten Mal eine Lösung, die besser ist, in dem Sinne, dass man sie mit einer höheren Taktfrequenz betreiben kann oder so. Also das ist tatsächlich manchmal auch ein bisschen Glückssache, sage ich mal. Dieser ganze Prozess, wieder insbesondere das Place and Route, dauert sehr lange. Also das System, was ich für meine Dissertation gebaut habe, hatte eine Synthesezeit für diesen gesamten Prozess von ungefähr 1,5 Stunden, bis es dann die fertige Schaltung rauskam. Also das ist nichts, wo man mal eben was ändert und dann kurz neu programmiert, dann läuft das, sondern da muss man sich schon eher ein bisschen Gedanken drüber machen. So, jetzt wissen wir, was ist für ein FPGA, wie baut man ihn, wie programmiert man ihn und jetzt wollen wir noch irgendwas zu Linux wissen. Da gibt es auch noch gleich ein bisschen was zu. Das ist jetzt ein bisschen mehr der Hands-on-Teil. Eben ging es doch, oder? Oder habe ich jetzt so lange nicht die Folie gewechselt? Naja. Das Gute ist, alle großen Hersteller unterstützen Linux nativ. Das ist tatsächlich, glaube ich, in der Industrie relativ einmalig. Aber wenn man sich die großen FPGA-Hersteller, also Xilinx und Altera und auch Microchip, glaube ich, anguckt, wird deren Software offiziell unter Red Hat und SUSE Enterprise Linux und Ubuntu unterstützt. Inoffiziell läuft sie dann meistens auch auf Arch und allem, was man sich noch so vorstellen kann, je nachdem, wie motiviert man ist, irgendwelche obskuren Bibliotheken zu fixen und so. Ne? Das, irgendwie geht es dann immer, aber es ist eben nicht so, na, wir machen nur Windows und der Rest ist uns egal. Kommt natürlich daher, dass es ein sehr forschungsnahes Umfeld ist, sage ich mal, und auch ein sehr, in irgendeiner Form sehr anspruchsvolles Umfeld, sage ich mal. Also wer FPGA-Design macht, das ist nicht was man mal eben so zusammenklickt. Da muss man schon ein bisschen Wissen haben und das ist jetzt meine eigene Theorie, aber ich habe das Gefühl, Leute, die motiviert sind, sich ein bisschen tiefer in Themen reinzuarbeiten, sind dann auch doch schneller dabei, mal Linux zu benutzen. Und entsprechend gibt es offensichtlich den Marktdruck, dass die Käufer der FPGAs sagen, ich will mein Zeug unter Linux benutzen, sonst sind meine Ingenieure unglücklich. Und dann wird das auch gemacht. Sie unterstützen auch Windows, so muss man es ja auch sagen. Aber tatsächlich, zum Beispiel alles, was ich gemacht habe, war komplett unter Linux. Und das war auch nicht irgendwie mit Wine zusammengehackt oder so, sondern es ist tatsächlich einfach komplett unterstützt. Finde ich eine sehr gute Sache. Man muss aber weiterhin sagen, die Software selbst ist proprietär. Also ich muss die kaufen von dem Hersteller Für kleine FPGAs ist sie teilweise kostenlos. Für große FPGAs ist das oft mit sehr, sehr teuren Lizenzen verbunden. Also da ist mit Open Source hat das Ganze nicht so viel zu tun. Neben der Software geht es auch oft um die IP-Cores. Ich hatte schon dieses Blockdesign gezeigt. Da war ja dieser Microblaze-Mikrocontroller drauf und so ein Memory-Block und sowas. Ich hatte schon gesagt, da steckt natürlich am Ende Hardware-Beschreibungscode hinter. Und dieser Code kommt auch oft von dem Hersteller direkt. Der wird mit den Tools mitgeliefert. Das ist natürlich sehr praktisch. Kann ich einfach anfangen, mein System zusammenbauen und sagen, ach, ich packe da mal einen Mikrocontroller drauf, Speicherblock, hier noch irgendwie einen DSP-Block und dann habe ich mein System eigentlich auch schon fertig. Aber natürlich ist das IP steht in diesem Fall für Intellectual Property. Es geht also immer um geistiges Eigentum, um Rechte, die ich dann eben mit dem Tool oft mitkaufe oder tatsächlich auch für spezielle Blöcke, die noch ein bisschen aufwendiger sind, oft als Extra-Lizenz dazu kaufen kann, Video-Encoder zum Beispiel. Aber es ist natürlich dann auch wieder entsprechend mit tatsächlich auch mit verschlüsseltem Hardware-Beschreibungscode verbunden, den man nicht öffnen kann, sondern den nur das Tool dann während des Syntheseprozesses entschlüsseln kann, den man aber selber nicht lesen kann. Da wird sehr viel mit Lizenzierung, Rechten, geistiges Eigentum und so weiter passiert. Ob man das jetzt für sinnvoll hält oder nicht, überlasse ich eben selbst, aber es ist eben ein Feld, wo es auch relativ wenig Open-Source-Aktivitäten gibt. Aber es gibt ein paar und die möchte ich auch zeigen. Es gibt ein bisschen Reverse-Engineering einzelner FPGAs, das betrifft vor allen Dingen die ICE40 FPGAs von Lattice, aber auch die Xilinx Series 7, also die zum Beispiel der 7020, den ich da vorhin erwähnt hatte, und welche von QuickLogic, von denen hatte ich jetzt ehrlicherweise noch nicht so viel gehört, die sind komplett reverse-engineert. Das heißt, man kennt das Bitstream-Format, man weiß also, welches Bit in dieser Bitstream-Datei, die ich an den FPGA schicke, welches Logikelement konfiguriert. Das heißt, man ist grundsätzlich in der Lage, Bitstreams selber zu bauen. Das Format ist natürlich an sich auch nicht dokumentiert, aber bei denen hat man es eben reverse-engineert. Und es gibt eine freie FPGA-Toolchain, die heißt F4PGA oder F4PGA, keine Ahnung. Die nennt sich selber The GCC of FPGAs, also der freie Compiler für FPGAs sozusagen. Es ist selber tatsächlich vor allen Dingen eine Sammlung von Tools. Wir haben da GHDL, Yosys für die Synthese, NextPNR für das Place and Route, Icepack für das Programmieren der ICE40 FPGAs und so weiter. Und dieses F4PGA baut da draus so eine Suite und bundelt das Ganze sozusagen. Damit kann man wohl einen kompletten Design-Flow durchführen, also vom Hardware-Beschreibungscode bis zu einem Bitstream, der dann auch tatsächlich auf meinem FPGA läuft. Ist aber eher nichts für Einsteiger, würde ich sagen. Also das GCC auf FPGAs klingt so ein bisschen euphemistisch, dass man sagt, GCC ist heute der Standard-Compiler eigentlich überall. So weit sind wir hier noch nicht. Also wenn man Interesse daran hat, ist es, glaube ich, ein spannendes Gebiet. Aber wenn man mit FPGAs anfangen möchte, würde ich das nicht unbedingt empfehlen, weil da, glaube ich, man noch auf sehr viele extra Hürden stoßen wird, die man mit den Hersteller-Tools einfach nicht hat. Also das, was ich gemacht habe, war komplett mit den Hersteller-Tools. Das hat sehr, sehr gut funktioniert, aber wir hatten natürlich auch die Lizenzen an der Uni. Ich finde es trotzdem ein sehr spannendes Projekt, weil da eben auch unglaublich viel geschaffen wurde an Reverse Engineering, aber auch an Sachen drumherum. Und man natürlich auch gerade bei dem NextPNR zum Beispiel wird sehr viel Forschung gemacht, wo man eben an Platzierungsalgorithmen forschen kann. Und Forschung kann ich natürlich nur machen, wenn ich Zugriff auf die Algorithmen habe und Sachen ausprobieren kann. Also sehr spannendes Projekt, aber noch sehr in den Kinderschuhen, würde ich sagen. Ich habe noch, damit es nicht ganz so trocken wird, eine Folie zum Thema Einstieg gemacht. Wenn ich jetzt Leute motiviert habe und sagt, FPGA finde ich total spannend, damit möchte ich selber was machen, wie kann ich damit anfangen? Ich habe hier zwei Buchempfehlungen. Das linke Buch ist von Martin Schirbel, das ist tatsächlich ein Open Book, das kann man kostenlos lesen. Digital Design with Chisel, da geht es eben um die Sprache Chisel, aber das Buch selber beschreibt auch sehr gut, wie der eigentliche Ablauf von digitalem Design ist und beschreibt auch die Hintergründe nicht. Es ist keine reine Beschreibung der Sprache, sondern es ist auch eine Beschreibung dessen, was man damit tun kann. Kann ich sehr empfehlen, das habe ich auch selber verwendet, um Chisel eben zu lernen. Geht nicht so viel auf die FPGA-Workflows ein, empfiehlt am Anfang ein, zwei Boards, die man nutzen könnte, aber konzentriert sich sehr auf die Software-Seite, sage ich mal, also die Sprache und die, was man mit dieser Sprache machen kann. Auf der rechten Seite gibt es ein Buch, das habe ich tatsächlich nur empfohlen bekommen, nicht selber gelesen, Getting Started with FPGAs with Verilog and VDL steht da, glaube ich. Also da geht es wirklich end-to-end. Wie kann ich die Sprachen lernen, aber auch, was bedeutet das, was brauche ich für Chips, auch so ein bisschen Richtung Elektronik, wie baue ich da meine LEDs dran und so weiter. Also soll ein sehr gutes Buch sein, was das Thema sehr umfänglich behandelt, kann ich aber nur die Empfehlung weitergeben sozusagen, habe ich mir selber nicht angeschaut. Da geht es dann aber entsprechend um Verilog und VDL, also andere Sprachen als in dem linken Buch. So, damit komme ich zur Zusammenfassungsfolie. Wir haben angefangen mit der Erkenntnis, FPGAs sind programmierbare Hardware und haben uns hoffentlich angeschaut, was das eben bedeutet, die Hardware zu programmieren. Wir haben uns Einsatzgebiete angeschaut, wir haben uns den Aufbau angeschaut, dass da eben keine magischer physikalischer Trick drin steckt, sondern es eben immer um diesen Dreiklang konfigurierbare Logikgatter, Register und Routing geht, aus dem man jede Schaltung bauen kann. Wir haben uns angeschaut, wie man sie programmiert, was Hardware-Beschreibungssprachen sind und wie der Syntheseflow ist. Wir haben einen kurzen Blick auf FPGAs und Linux geworfen und ich habe einen Buchtipp gegeben. Ich habe nochmal dieses wunderschöne Bild, was ich mit ChatGPT generiert habe und sehr süß fand. Wenn es Fragen gibt, gerne jetzt im Anschluss oder ansonsten auch per E-Mail. Ja. Vielen Dank.
Danke für den Vortrag. Ja, ich sehe, da gibt es schon eine Meldung, dann flitze ich mal. Ich habe eine kleinere und eine größere Frage. Ich kann das Mikrofon aber auch zwischendurch weitergeben. Einmal, ich höre beim Raspberry Pi, der hat ja diese General GPIOs und die können ja auch durchaus hochfrequente Protokolle sprechen. Und ich höre immer, dass gesagt wird, das wird von einem DSP getrieben. Steht das irgendwie in Zusammenhang mit dieser Technik?
Nicht wirklich. Also DSP steht für Digital Signal Processing oder Processor. Das ist so ein bisschen so ein Hybrid, also man hat auf der einen Seite die programmierbaren Prozessoren, die General-Purpose-Prozessoren, ne, was man sich so als die x86-ARM-Prozessoren, auf der anderen Seite die FPGAs, wo man quasi seine eigene Schaltung reinbaut und dazwischen stehen so ein bisschen die DSPs, die auch feste Hardware sind, aber eben sehr spezifisch für digitale Signalverarbeitung sind, also da geht es dann oft um Filter und ne, was man alles so Richtung Audioverarbeitung oder generell Signalverarbeitung sich vorstellen kann. Das vielleicht, hat aber nichts mit FPGAs eigentlich zu
vielleicht
tun.
Ist es einfach das falsche Wort in der Bezeichnung oder ist das schon DSP, aber halt was anderes?
Also ich wüsste nicht genau, meinst du diese Programmable ja, IOs?
Vielleicht haben mir Leute gesagt, das ist ein DSP und in Wirklichkeit ist es doch ein FPGA oder so.
Also soweit ich weiß, steckt da kein FPGA okay. drin in dem Raspberry Pi.
Die andere Frage? Diese Logikoptimierung, die hat mich jetzt doch ganz schön geflasht, also wie dieser Compiler-Prozess, Syntheseprozess sehr aufwendig ist. Ich stelle mir vor, dass die Schaltungsoptimierung bestimmt ein Forschungsfeld ist. Gibt es da irgendwie so einen heiligen Gral, dass du sagst, wenn dieses Millennium-Problem gelöst ist, dann ist das alles ganz geil oder so? Und was kannst du dazu ein bisschen was sagen?
Nicht wirklich. Also so aus rein informationstheoretischer Sicht ist alles, was man da anstellen kann, NP-vollständig. Das heißt, wenn jemand zeigen würde, dass es NP gleich NP gilt, dann wäre vielleicht alles ganz einfach. Aber nein, es sind ganz viele Optimierungsprobleme, sehr viel in Richtung Graphentheorie, weil es schlussendlich eben immer Graphen aus verbundenen Elementen sind. Ich wüsste nicht, dass es da jetzt gerade das eine Problem gibt, was alles schwierig macht. Es ist einfach, ja, unglaublich groß, unglaublich viel und für vieles gibt es einfach keine wirklich guten Algorithmen, außer man probiert aus und schiebt rum, bis es passt.
Und Schaltungsoptimierung, weil Compiler, die Code kompilieren, die machen ja ziemlich, haben ja ziemlich abgefahrene Optimierungsprozesse drin. Das hörte ich jetzt gar nicht raus bei dir, dass der irgendwie Schaltungen wegoptimiert oder so.
Also stimmt, das habe ich ein bisschen unterschlagen, doch das passiert tatsächlich. Also es gibt Logikoptimierung in dem Sinne von, wenn ich Logik beschreibe, kann ich die ja oft zusammenfassen. Also, keine Ahnung, wenn ich am Ende irgendwie alles mit 0 verunde, dann ist immer das Ergebnis 0 oder so, auch auf dieser Ebene, sage ich mal. Oder ich kann generell Logik sehr komplex beschreiben und wenn man die dann am Ende zusammenschiebt, ist es eigentlich nur A oder B und ich habe das einfach mega komplex ausgedrückt. Das passiert auf jeden Fall, diese Art von Logikoptimierung. Soweit ich weiß, ist der wichtigste Algorithmus dafür Quine-McCluskey. Das ist aber ein deterministischer Algorithmus, der auch nicht so wahnsinnig zeitaufwendig ist. Also das wird gemacht, ja, das ist aber deterministisch, da kann man auch nicht, also das muss man machen, da kann man aber auch nicht viel falsch machen, sage ich mal. das läuft einfach durch und ja, das wird optimiert.
Dankeschön, ich gebe weiter.
So, wir müssen jetzt langsam doch wechseln. Das heißt, spätere Fragen dann bitte vielleicht noch hier in einer kleinen Runde klären, damit genau, wir jetzt hier
oder per E-Mail
Wechsel machen können. Dankeschön.
Sehr gerne.